Direkt aus Europa, Nummer 295, Seite B.
Kalenderblatt. Das Ganze begann als rein österreichischer Weinskandal, über den sich vielleicht die deutschen Winzer am Anfang sogar heimlich freuten. Aber diese Freude währte nicht sehr lange. Kurze Zeit später wurde das giftige Diethylenglykol auch in deutschem Wein gefunden. Aber wie gesagt, zunächst schien das Ganze ein österreichisches Problem zu sein. Vor 20 Jahren, am 9. Juli 1985, warnte das Bundesgesundheitsministerium zum ersten Mal vor dem Genuss burgenländischer Weine. Ein Kalenderblatt von Irene Meixner.
Jo, jo, der Wein ist gut.
In einen Topf mit den Panschern geworfen zu werden, diese pauschalen Verdächtigungen, die haben uns ganz hart getroffen. Wir sind hier in einen Skandal reingezogen worden, das war für uns ganz enorm. Wir wussten von dem gar nichts und das hat uns mit voller Härte getroffen.
Sie kämpften um ihre Existenz, die Weinbauern aus der alteingesessenen Gemeinde Rust im Burgenland. Dabei hatten sie selber gar nichts zu tun mit diesem Skandal, der im April 1985 in Österreich aufgeflogen war und wenig später auch hierzulande Schlagzeilen machte. Am 9. Juli warnte das Bundesgesundheitsministerium vor dem Genuss burgenländischer Weine. Kriminelle Abfüller hatten, in Absprache mit Großhändlern, Billigweine mit dem Frostschutzmittel Diethylenglykol versetzt, um ihnen das süßliche Bouquet einer Spätlese, Auslese oder Beerenauslese zu verleihen. Sie wurden später zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt. Weit über 1000 Weine waren verseucht, vereinzelt fanden sich sogar potenziell tödliche Mengen von Glykol, einer Chemikalie, die Leber, Niere und Nerven schädigen kann. Und dann tauchte das Gift plötzlich auch in deutschen Weinen auf, abgefüllt vom Marktführer, der rheinland-pfälzischen Weinkellerei Piroth. Sie hatte deutschen mit österreichischem Wein gestreckt, ohne von dem Glykol zu wissen. Auch bei Kontrollen war die Substanz nicht aufgefallen, wie sollte sie auch? Bislang hatte man danach nicht einmal gesucht, wie eine Sprecherin des Chemischen Untersuchungsamts in Mainz versicherte.
Nein, das war nicht im Analysenraster drin. Das konnte also bei den üblichen Analysenverfahren nicht auffallen.
Manche hofften noch, die Geschichte unter den Teppich kehren zu können. Alfred Hildebrand vom Bundesgesundheitsamt berichtete, aus Rheinland-Pfalz sei angefragt worden,
inwieweit hier eine Ausnahmegenehmigung möglich ist. Das heißt, das, was dort ist, möglicherweise verschnitten werden kann, um doch nicht zu großen wirtschaftlichen Schaden zu führen.
Ferdinand Stark, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, ließ kritische Nachfragen nicht gelten.
Wenn er so gefährlich wäre, müsste der ja unter den Giftstoffen eingereiht sein. Das ist aber nicht. Sie gehen von der außergewöhnlichen Giftigkeit dieses Stoffes aus. Das ist nach meinen Erkenntnissen so aber nicht der Fall. Denn wenn dann dieser Stoff als Frostschutzmittel in den Handel käme, müsste er ja eine Giftwarnung haben. Die hat der nicht.
Stark wurde entlassen. Ministerpräsident Bernhard Vogel preschte im Namen der Landesregierung nach vorn.
Sie wird alles tun, um erstens den Verbraucher so umfassend wie möglich zu schützen, zweitens das Vertrauen in die Qualität des deutschen Weines zu erhalten und wo nötig wiederherzustellen, drittens den unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geratenen Weinwirtschaftsbetrieben zu helfen und viertens die Übeltäter einer harten Bestrafung zuzuführen.
Glykol avancierte zum Wort des Jahres. Doch die Ermittlungen zogen sich hin. 8 Jahre vergingen, bis der rheinland-pfälzische Justizminister Peter Cäsar endlich verkündete,
dass jetzt 5000 Akten des Hauptverfahrens und 20.000 Beiblatt vorhanden sind. Das macht deutlich, in welchem Umfang hier ermittelt worden ist und ermittelt werden musste.
Hilflos machten Weinbauern an der Mosel vor Beginn des Piroth-Prozesses im Mai 1993 ihrem Zorn noch einmal Luft.
Auch das verschlafene Politikervolk muss endlich mal wachgerüttelt werden. Entweder raus aus ihren Bereichen, rausschmeißen, abwählen. Ja, und ich fordere die Enteignung aller Großkellereien.
Das Mammutverfahren endete mit einem Debakel. Nicht für die angeklagten 6 ehemals leitende Mitarbeiter des Piroth-Konzerns, sondern für die rheinland-pfälzische Justiz, die ihnen keine persönliche Schuld nachweisen konnte. Ende 1995 wurde der Prozess vom Landgericht Koblenz gegen ein Bußgeld von 1 Million Mark eingestellt. Doch ein Gutes hatte der Skandal immerhin, der die deutsche Weinwirtschaft nach eigenen Angaben mindestens 1 Milliarde Mark kostete. Dank schärferer Weingesetze blieb die Branche seitdem von größeren Panschereien verschont. Auch das Burgenland genießt wieder einen ausgezeichneten Ruf. Bleibt zu hoffen, dass man heute früher Verdacht schöpfen würde, denn das steht fest. Bei einem Preis von umgerechnet 1,50 Euro für eine Spätlese kann es beim besten Willen nicht mit rechten Dingen zugehen.
Jawohl. 9. Juli 1985. Vor 20 Jahren begann der Diethylenglykol-Skandal zunächst in Österreich. Das war ein Kalenderblatt von Irene Meixner und dieses Kalenderblatt finden Sie auch im Internet unter www.dradio.de. Ooh, baby, I love your way. Deutschlandfunk, Europa heute.
In Deutschland herrscht Wahlkampf. Gute Zeiten also, um ein Thema wie die Familienpolitik wieder einmal ganz prominent werden zu lassen. Während man hierzulande noch über Erziehungsgeld und Betreuungsangebote diskutiert, hat Estland Nägel mit Köpfen gemacht. Denn die Esten sind mit gerade einmal 1,36 Millionen Menschen ein ziemlich kleines Volk. Und das liegt nicht zuletzt am massiven Geburtenrückgang, der in den 90er Jahren nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit von der Sowjetunion in Estland einsetzte. Ein Grund für den Geburtenschwund, das meinen viele Esten, sei der radikale Reformkurs jener Jahre gewesen. Von Anfang an setzten die wechselnden Regierungen in Tallinn auf einen schlanken Staat und niedrige Steuern. Sozialleistungen und Subventionen wurden gekürzt, stattdessen vertraute man auf die regulierende Macht des Marktes. Kinder wurden damit zu einem Risiko. Noch 1997 lebten 47% aller estnischen Kinder in Armut. Mittlerweile hat die Regierung das Problem erkannt und ist aktiv geworden. Mehr von Marc-Christoph Wagner aus Tallinn.
Ein Spielplatz am Rande der Tallinner Altstadt. Es ist ruhig an diesem Morgen. Nur eine Handvoll Kinder spielt im Sandkasten. Eine Mutter schaukelt ihre Tochter hin und her. Ich meine, die staatliche Unterstützung ist sehr wichtig, denn junge Familien sind dadurch ein Jahr lang abgesichert. Die Geburtenrate ist Anfang der 90er Jahre stark gesunken. Ich glaube, wir waren nach der singenden Revolution und der Erlangung der Unabhängigkeit einfach erschöpft. Nun aber wird es für viele höchste Zeit, ein Kind zu bekommen. Irgendwie ist es ja auch eine Art vaterländische Pflicht. Denn als Gesellschaft müssen wir etwas tun, damit wir Esten als Volk überleben. 12 Monate lang können Eltern, die nach der Geburt ihres Kindes daheim bleiben, das Kindergeld beanspruchen. In etwa entspricht dies dem Gehalt, das man zuvor erhalten hat. Allerdings gibt es eine Maximalgrenze, sodass Eltern mit besonders hohem Einkommen höchstens rund 1.000 Euro bekommen, das Dreifache des estnischen Durchschnittslohns. Arbeitslose erhalten einen Mindestsatz von monatlich rund 150 Euro. Für mich ist das Kindergeld eine große Hilfe und ich denke, deswegen steigt nun auch die Zahl der Geburten. Ich persönlich habe mich nicht zuletzt aufgrund dieser Unterstützung für ein Kind entschieden.
Was die Regierung machen könnte,
die Regierung tut schon jetzt einiges, aber das ist noch nicht genug. Ich finde, man sollte junge Familien unterstützen, bis die Kinder 3 Jahre alt sind, statt wie heute nur 1 Jahr. Dann sind die Kinder alt genug für den Kindergarten. Ich denke, das wäre eine große Hilfe. Ähnlich wie diese ältere Dame, die auf ihre 15 Monate alte Enkelin aufpasst, denkt auch der estnische Staatspräsident Arnold Rüttel. Für die einen verkörpert er deshalb das soziale Gewissen des Landes, für andere ist er ein altkommunistisches Chamäleon. Die ersten Jahre nach der Unabhängigkeit standen im Zeichen marktwirtschaftlicher, zum Teil neoliberaler Reformen, sagt auch der Präsident heute. Mittlerweile aber, so Rüttel weiter, wächst unter estnischen Politikern die Einsicht, dass man nicht alles dem Markt alleine überlassen darf, und dass stattdessen eine aktive Sozialpolitik nötig ist.
Nii et kui otseselt arvude kirjas öelda,
Schauen Sie, noch vor ein paar Jahren wurden 13.000 Kinder in einem Jahr geboren. Im vergangenen Jahr waren es immerhin schon 14.000. Das sind immer noch nicht genug, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Den Weg, den wir in der Sozialpolitik eingeschlagen haben, müssen wir weitergehen und auch auf anderen Gebieten anwenden, um so die Zukunft des Landes zu sichern. Besorgt zeigt man sich unterdessen am Estnischen Institut für nationale Entwicklung, insbesondere über den Bevölkerungsschwund in den ländlichen Gebieten. In den estnischen Dörfern wurden früher die meisten Kinder geboren, sagt der Direktor des Instituts Heino Lück. Dort aber sehen junge Leute heute keine Perspektive mehr. Deshalb, so Lück, müsse man das schwierige Verhältnis zur russischen Minderheit in Estland überdenken. Sie müsse besser integriert und dürfte nicht länger als gesellschaftlicher Fremdkörper gesehen werden. Sicher, es gibt Probleme zwischen Esten und Russen. Am Ende der sowjetischen Zeit lag ihr Bevölkerungsanteil bei 40%. Nach der Wende aber verließen viele das Land und diejenigen, die geblieben sind, wollen hier leben. Ja, sie betrachten das Land als ihre Heimat. Es wäre doch absurd, wenn wir in Zukunft ausländische Arbeitnehmer anwerben würden, obwohl bei uns Menschen im Land leben, die unsere Sprache und Kultur bereits kennen. Wird Lüks Appell Gehör finden? Auf dem Spielplatz am Rande der Tallinner Altstadt jedenfalls gibt es auch selbstkritische Stimmen. Die Schuld für die Probleme des Landes könne nicht immer bei anderen gesucht werden. Ich glaube, viele Esten denken noch immer an das Geld. Es gibt viele Menschen, die viel Geld haben und trotzdem keine Kinder, weil sie immer noch mehr verdienen möchten. Für viele meiner Freunde wäre es höchste Zeit, Kinder zu bekommen. Aber immer wieder sagen sie, nein, das geht nicht. Wir haben noch nicht genügend Geld und die Wohnung ist auch noch nicht so toll, wie wir sie gerne hätten.
Marc-Christoph Wagner war das.
WDR 3 Zeitzeichen. Stichtag heute
18. Juli 1925. Adolf Hitlers Buch Mein Kampf erscheint.
Ich habe meine Ausgabe von unserer Haushaltshilfe. Vor einigen Jahren fragte sie mich geheimnisvoll, ob das nicht was für mich sei, da ich doch immer diese Sendungen über Hitler mache. Sie habe das Buch aus dem Nachlass eines Verwandten. Seitdem besitze ich Mein Kampf im Original, eins von 10 Millionen gedruckten Exemplaren. Dunkelblauer Einband, auf dem Deckel ein goldener Reichsadler mit Hakenkreuz. Von der ersten Seite ist rechts oben eine Ecke herausgerissen. Dort stand der Name des Eigentümers, bis zum Kriegsende. Dann zogen die meisten Besitzer es vor, ihren Namen vorsichtshalber zu entfernen. Meine Ausgabe wurde 1934 gedruckt und offensichtlich wenig benutzt. Das ist typisch für Hitlers Buch. Es war weit verbreitet, wurde aber wenig gelesen. Mein Kampf, das ist harte Kost für den Leser, inhaltlich und stilistisch. Hier der Anfang, gelesen von dem österreichischen Schauspieler Helmut Qualtinger im Jahr 1973.
Erster Band, eine Abrechnung im Elternhaus. Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint.
Auf normal gesetzten Text folgt im Schnitt einmal pro Seite ein fettgesetzter Abschnitt. Das sind die Stellen, an denen Hitler in seinen Reden schreit. So las es auch im hitlerschen Sinne Helmut Qualtinger.
Sie müsste dennoch stattfinden. Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich.
Sein Buch besteht aus 2 zusammengefassten Bänden mit insgesamt 27 Kapiteln. 782 Seiten hat Hitlers Buch. Das halten nur wenige Leser durch. Damals wie heute. Der Kölner Historiker Jos Dülfer hat sich mit Hitlers Programmatik beschäftigt. Deshalb musste er den ganzen Hitler lesen.
Mein Kampf ist stinklangweilig. Man muss es schon mit professionellem Ehrgeiz lesen, damit man etwas rausziehen kann, was man dann meint, was einem bestimmten Thema gehört. als spannende Lektüre damals auf heutige Neonazis, ich kann es mir nicht vorstellen.
Hitlers Mein Kampf ist eine mühsam geschriebene Hetzschrift.
Volk und Rasse, es liegen die Eier des Kolumbus zu Hunderttausenden herum. Nur die Kolumbusse sind eben seltener zu treffen. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen der gleichen Art. Meise, geht zu Meise. Fink zu Fink. Storch zu Störchen. Feldmaus zu Feldmaus. Hausmaus zu Hausmaus. Der Wolf zu Wölfin und so weiter. Das ist nur zu natürlich.
Helmut Qualtinger hat das brillant gemacht. Ich glaube, das ist eine der Formen, in der man damit umgehen kann. Der biedere Ernst, dass das absolut böse ist, schreckt nicht ab. Man muss sich auf sehr vielen Ebenen damit auseinandersetzen, bis zum ironisch-satirischen bei Mein Kampf und bei Adolf Hitler auch.
Hitler diktierte den ersten Band seines Buches 1924 während seiner Festungshaft in Landsberg am Lech. Im vorhergehenden November hatte er zusammen mit anderen Rechtsextremen einen Putschversuch unternommen. Ihr Marsch auf die Feldherrnhalle in München war allerdings kläglich gescheitert. Im anschließenden Prozess fand Hitler milde Richter, die offensichtlich mit seiner Sicht der Welt sympathisierten und ihn lediglich zu Festungshaft verurteilten. Als Vorzugshäftling saß Hitler 9 Monate lang ein und schrieb an seinem Buch. Er durfte 2 Zimmer belegen. Statt zu arbeiten konnte er seinem Chauffeur Emil Maurice und später seinem persönlichen Sekretär Rudolf Hess den ersten Band seines Buches in die Schreibmaschine diktieren. Samstags abends las Hitler seinen miteinsitzenden Kameraden die 9 Kapitel vor. Am 18. Juli 1925, heute vor 80 Jahren, erschien der erste Band. Hitler hatte seinem Werk einen umständlichen Arbeitstitel gegeben. 4,5 Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit. Der Münchner Eher Verlag brachte es unter dem Titel Mein Kampf heraus. Der zweite Band folgte 1,5 Jahre später. Ab 1930 erschienen beide Bände Hitlers zusammen in einer äußerlich bibelähnlichen Volksausgabe.
Der hatte gar nicht so einen großen Erfolg mit Mein Kampf in den sogenannten Kampfjahren, also bis zum Januar 1933. Da wurden nur einige Hunderttausend verkauft. Das ging erst dann los, als die Programmschrift des Führers und Reichskanzlers wurde. Da wurden dann millionenhaft verkauft, verschenkt, jeder Familie und so weiter. Also der ungelesene Bestseller stimmt für den größten Teil der Deutschen wohl und wohl auch für die Ausländer.
Trotz vieler stilistischer Glättungen blieb der Inhalt in allen Auflagen gleich. Nur die von Hitler ursprünglich propagierte germanische Demokratie wurde 1930 aus dem Buch gestrichen. Sie hatte eine Wahl der lokalen Parteiführer durch die Parteimitglieder vorgesehen. In der Neuauflage von 1930 verkündete Hitler nun die Einsetzung aller Funktionäre von oben. Er zementierte hiermit das Führerprinzip. Hitlers Buch wurde zum Bestseller des Nationalsozialismus hochgepusht. Ehepaare bekamen es auf dem Standesamt geschenkt. Es wurde eines der weitverbreitetsten Bücher der Welt. Trotzdem, so Historiker Dülfer, sollte man die Wirkung von Mein Kampf nicht überschätzen.
Hitler war als Redner zweifellos besser als Schreiber. Das war vor allen Dingen wichtig. Die NSDAP konnte Geld für die Reden nehmen und verdiente vieles für ihre Parteikasse zunächst mal durch Reden Hitlers, nicht durch dessen Schreiben.
Hitlers Buch wirkt wie eine Ansammlung von Hitler-Reden. Inhaltlich und stilistisch passt beides zusammen. Allerdings wird beim Lesen Hitlers Primitivität besonders deutlich. Beim Reden dagegen konnte er seine dämonische, beschwörende Art einsetzen, um die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen.
Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen.
Dass wir nun hinausziehen in die Stadt. Und der Preußen Größe ausging, dass wir hineinziehen nach Potsdam und dort vor der Bahre des großen unsterblichen Königs in der Kirche das neue Werk des deutschen Aufbaus beginnen.
Indem Generation um Generation
gezwungen ist, diesen Spaten zu tragen, werden sich allmählich diese Generationen und diese Deutschen vor dem Spaten verbeugen. Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Ja, sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden.
Hitler schrieb, was er dachte, und er setzte es in die Tat um. Herrenrasse und Diktatur, Eroberungskrieg und Judenmord, alles kündigte er mehr oder weniger offen in Mein Kampf an. Hitlers Judenhass zieht sich durch sein ganzes Buch. In Anspielung auf seine Giftgasverletzung im Ersten Weltkrieg schreibt er sogar von der Vergasung jüdischer Deutscher. Helmut Qualtinger liest Hitler.
Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal 12.000 oder 15.000 dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen.
Hitler bog sich sein Feindbild zurecht, wie es ihm gerade ideologisch passte. Mal waren die Juden für ihn profitgierige amerikanische Bonzen, mal stalinistische russische Bolschewiken. Und dann wieder sexbesessene Vergifter anderer Kulturen.
Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet und damit seinem, des Mädchens, Volke raubt. Juden waren es und sind es, die den Neger an den Rhein bringen. Immer mit dem gleichen Hintergedanken und klaren Ziele, durch die dadurch zwangsläufig eintretende Bastardisierung, die ihnen verhasste weiße Rasse, zu zerstören.
Hitler propagierte in seinem Buch Judenmord und die Zwangssterilisierung behinderter Menschen. Er wollte das Führerprinzip und den Willen zur Tat.
Die Psyche der breiten Masse ist nicht empfänglich für alles Halbe und Schwache. Gleich dem Weibe, dessen seelisches Empfinden weniger durch Gründe abstrakter Vernunft bestimmt wird, als durch solche einer undefinierbaren gefühlsmäßigen Sehnsucht nach ergänzender Kraft. Und dass sich deshalb lieber dem Starken beugt, als den Schwächling beherrscht, liebt auch die Masse mehr den Herrscher als den Bittenden.
Im Grunde sammelte Hitler einen Bodensatz aus Chauvinismus, Nationalismus und Antisemitismus, den vor ihm bereits andere Deutsche des 19. Jahrhunderts produziert hatten. Zum Beispiel der Historiker Heinrich von Treitschke, der Publizist Ernst Moritz Arndt oder der evangelische Hofprediger Adolf Stöcker.
Ja, das kann man so sehen. Das ist ein Sammelsurium, aber es ist doch so auf gut 600 Druckseiten verdichtet, dass da so etwas wie eine abstruse, selektive Weltanschauung gebündelt wurde, die vor allen Dingen eins neu sagt, den unbedingten Willen, auf dieser Basis zu handeln. Und das imponierte, und das war auch ganz wichtig, glaube ich, für die Wirksamkeit Adolf Hitlers.
Er wollte vom Maulhelden zum Macher werden. Trotzdem glaubte kaum jemand, dass Hitler sein Programm 1:1 umsetzen würde. Hitler verstellte sich zeitweise. Bis zum März 1939 präsentierte er sich dem Ausland als Friedensengel. Er brauchte Zeit, um aufzurüsten und seinen angekündigten Eroberungskrieg vorzubereiten. Für die britische und französische Regierung war es einfacher, Hitlers Friedensbeteuerungen zu glauben und nichts zu tun, als gegen ihn einen Krieg zu beginnen.
Stalin hat, so viel wir wissen, Hitler sehr gründlich gelesen. Und ahnte schon, was da zukäme möglicherweise. Auch im westlichen Ausland hat man ihn zum Teil gelesen, aber eben, man ist dieser Sache auf den Leim gegangen.
Während des Krieges wurde Mein Kampf sogar zum Propagandatext der Alliierten. Britische Soldaten bekamen Ausgaben des Hitlerbuches an die Front. Die Lektüre sollte ihre Wut auf Hitler-Deutschland anfachen. Nach dem Krieg untersagten die Alliierten eine Neuauflage. Der Freistaat Bayern als Rechtsnachfolger des Münchner Ehr-Verlages hält sich bis heute daran. Bis zum Jahre 2015 kann die bayerische Staatsregierung den Neudruck noch verhindern. Mein Kampf wurde allerdings schon zu Hitlers Zeiten in 16 Sprachen übersetzt. Für Großbritannien und die USA haben die Bayern die Rechte nicht. Und in anderen Ländern kümmern sich die Verlage häufig nicht um die Rechte des Freistaates. In der Türkei ist in diesem Jahr eine Billigausgabe von Mein Kampf für umgerechnet 3,30 Euro erschienen. Ein Bestseller, vor allem unter jungen Türken. Historiker Dülfer findet das Verbot von Mein Kampf unsinnig. Im Internet kann man sich das Manuskript ohnehin herunterladen.
Ich hätte nichts dagegen, wenn eine kritische Ausgabe bei uns auch aufgelegt würde, denn das Kultbuch wirkt ungelesen sehr viel besser als gelesen. Also ich wäre dafür, dass in unserer freien Gesellschaft auch Mein Kampf zugänglich gemacht würde. Nicht in Heftchenliteratur, aber sehr wohl in einer seriösen, sprich auch wissenschaftlich edierten Fassung.
Hitlers Lügen wären dann auch schwarz auf weiß nachzulesen, zum Beispiel auf Seite 742.
Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein.
So einen Unsinn, den liest niemand, der bei Verstand ist, freiwillig. Mein Exemplar schlage ich nur auf, wenn ich beruflich muss. Ansonsten bleibt Mein Kampf in meinem Bücherregal ein Staubfänger.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Adolf Hitlers Buch Mein Kampf, das heute vor 80 Jahren erschienen ist.
Bis 9 Uhr wollen wir Sie hier informieren, nicht nur über die Ansprache des Bundespräsidenten. Die Ansprache ist für 7:45 angekündigt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es sind noch 4 Sekunden, dann ist es 20.15 Uhr. Und wir schauen hier auf die Monitore, die wir hier im Studio haben. Aber noch ist der Bundespräsident, das Bundespräsidialamt nicht zu erkennen. Jetzt ist er zu erkennen.
Es geht los.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe heute den 15. Deutschen Bundestag aufgelöst und Neuwahlen für den 18. September angesetzt. Unser Land steht vor gewaltigen Aufgaben. Unsere Zukunft und die unserer Kinder steht auf dem Spiel. Millionen von Menschen sind arbeitslos, viele seit Jahren. Die Haushalte des Bundes und der Länder sind in einer nie dagewesenen kritischen Lage. In dieser ernsten Situation braucht unser Land eine Regierung, die ihre Ziele mit Stetigkeit und mit Nachdruck verfolgen kann. Der Bundeskanzler hat am 1. Juli vor dem Bundestag deutlich gemacht, dass er mit Blick auf die knappen Mehrheitsverhältnisse keine stetige und verlässliche Basis für seine Politik mehr sieht. Ihm werde mit abweichendem Abstimmungsverhalten und Austritten gedroht. In der Tat hat sich unsere Verfassung in über 50 Jahren bewährt. Sie sieht aus guten Gründen nur ausnahmsweise vorgezogene Wahlen vor. In meiner Gesamtabwägung komme ich zu dem Ergebnis, dass dem Wohl unseres Volkes mit einer Neuwahl jetzt am besten gedient ist. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht sorgsam Gebrauch. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Soweit also die Ansprache des Bundespräsidenten. 5 Minuten hat sie gedauert. Wir haben sie im Deutschlandfunk live übertragen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 294. Sondershausen ist eine Stadt in Thüringen, 50 Kilometer nördlich von Erfurt und Weimar, mit 25.000 Einwohnern, die zum Kyffhäuser-Kreis gehört. Auf dem Autokennzeichen stehen die ersten 3 Buchstaben des Kyffhäusergebirges. Dessen höchster Berg ist 477 Meter hoch, aber in der Nähe der Stadt gibt es nur 5 Kilometer südlich auch einen 430 Meter hohen Berg. Das ist ein Ausflugsort, da kann man schön wandern. Auf dem Weg dorthin kommt man am jüdischen Friedhof vorbei. Den hat ein jüdischer Bürger im 18. Jahrhundert angelegt. Das Land dafür hat er von seinem eigenen Geld bezahlt. Die Altstadt ist noch teilweise erhalten. In der Innenstadt steht das Schloss von Sondershausen. Vorm Schloss ist die Wache und vor der Wache der Marktplatz. In der Wache ist aber nicht die Polizei, sondern die Touristeninformation. Da bekommt man Stadtprospekte und Informationen über Sehenswürdigkeiten und über Hotels und Gasthöfe. Im Schloss hat bis 1918 der Fürst von Sondershausen-Schwarzburg residiert, dem dieser Kleinstaat gehörte. Das war seine Residenz und die Bürger lebten davon, dass sie dem Fürsten lieferten, was er brauchte. In dieser Kleinstadt gibt es sogar ein Sinfonieorchester. Das leitet ein japanischer Dirigent. Im Oktober 2004 ist er mit seinem Orchester auf einer Tournee auch nach Japan gekommen. Außer deutschen Musikern gehören auch Bulgaren, Rumänen und ein Pole zu diesem Orchester. Ab 1893 wurde dort Kali abgebaut. Kalisalz verwendet man, um Düngemittel herzustellen. Durch den Kaliabbau und die dazugehörige Forschung entstanden Tausende von Arbeitsplätzen. Aber 1991 wurde die Kaligrube stillgelegt. Aus dem Bergwerk wurde ein Erlebnisbergwerk. Unter Tage gibt es jetzt zum Beispiel eine Rutsche, auf der man 36 Meter weit durch ein großes Bohrloch im Salz rutschen kann. Über einen See fährt man 130 Meter weit mit Kähnen. Und im tiefsten Konzertsaal der Welt gibt es 300 Plätze. Da finden seit dem 2. November 2001 670 Meter unter der Erde regelmäßig Chorkonzerte und klassische Konzerte statt. Und da gibt es auch eine Kegelbahn. Die Bürger von Sondershausen sind bekannt dafür, dass sie klar und deutlich ihre Meinung sagen und nicht zurückhaltend sind. Man sagt, sie sind freundlich, aber auch streitfreudig. In dieser Stadt haben nicht nur die Erwachsenen, sondern auch Kinder und Jugendliche etwas zu sagen. Sie haben in der örtlichen Politik seit 1989 in einem Beirat Mitspracherecht. Die Mitglieder dieses Beirats sind 6 bis 18 Jahre alt. Sie haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass in der Hauptstraße ein Brunnen gebaut wurde, zu dem eine Schnecke gehört, auf die sich Kinder setzen können. Als die Kaligrube stillgelegt wurde, gab es da immer noch viel zu tun, denn wo man das Kalisalz herausgeholt hatte, waren Hohlräume, die man wieder füllen musste, zum Beispiel mit Steinsalz. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätte sich der Boden unter der Stadt wohl um 30 Zentimeter im Jahr gesenkt. Jetzt senkt er sich trotzdem immer noch um 2 Zentimeter im Jahr, aber allmählich senkt er sich immer weniger. Das Füllen der Hohlräume kostet Geld, aber inzwischen verdient man damit auch schon Geld. Industriebetriebe sind froh, wenn sie Bauschutt, Asche und schädliche Abfälle loswerden und dafür bezahlen sie. Geeignete Abfälle werden in große Plastiksäcke gepackt und diese Säcke werden in die Hohlräume gestellt. Zwei Vereine tun etwas für die Wirtschaft. In dem einen haben sich die Geschäftsinhaber vereinigt, um gemeinsam Kunden zu werben. Dieser Verein veranstaltet auch jedes Jahr ein Weinfest. Der andere Verein wurde schon 1837 gegründet und ist 1993 neu gegründet worden. Nach einem Vierteljahr hatte dieser Verein schon 50 Mitglieder. Inzwischen sind es mehr als dreimal so viel geworden. Dieser Verein hilft allen Betrieben und allen, die einen gründen wollen, zum Beispiel dadurch, dass jemand, der einen Betrieb gründen will, beraten wird, welche staatlichen Subventionen er bekommen kann. Trotzdem hat die Stadt immer noch große Schwierigkeiten, denn 30% derer, die arbeiten wollen, sind arbeitslos. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 294. Danke.